ARD.
Achtung, super plausible Frage. Wenn man einen Klon hätte, meint ihr, man wäre gerne mit diesem Klon befreundet? Weil der könnte ja vermutlich die Sätze von einem beenden, die man gerade so formuliert. Zum Reflektieren bestimmt auch gar nicht so schlecht, aber ansonsten vermutlich ein schrecklich langweiliger Gesprächspartner, oder? Man wird sich doch vermutlich die ganze Zeit gegenseitig bestätigen und dann so richtig selbstgerecht werden. Wenn man es so formuliert, klingt es auch ein bisschen nach Social Media, machen wir uns nichts vor, aber gut. Wenn ihr auch gerne mal absurden Gedanken hinterherhängt, dann seid ihr hier ja wohl genau richtig.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Ich versuche das Kleingedruckte heute mal in Rekordzeit und es geht ungefähr so. Instagram.com/Konsi_Quent, Konsi mit C vorne und dann _QUENT und dort schickt ihr mir gerne eure Fragen als Sprachnachricht. Ich belästige dann Experten mit meinem Telefon so lange, bis ich eine Antwort auf die absurdesten Wartezimmergedanken eures Lebens so finde. Und die erste Frage heute kommt von Fabian.
Hallo Konsi, hier ist der Fabi aus Köln. Ich habe eine Frage an dich und zwar, wenn wir sauber sind, bevor wir Handtücher benutzen, warum müssen wir sie dann waschen? Und wäre das auch so, wenn wir mit Desinfektionsmittel duschen würden?
Absolut plausible Frage, Fabian. Wer kennt's nicht? Du greifst nach einer schönen Chlordusche einfach zum Handtuch und denkst dir schon beim Abtrocknen, das hat doch auch schon mal frischer gerochen. Wie viel Schmutz bleibt also nach einer Dusche auf der Haut, ist die Frage. Ich habe ja jetzt schon Angst vor der Antwort. Also das wird sicher nicht schön. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Wissen, was wir uns gleich holen, die nächste Party einfacher macht, ne? Wenn man wieder irgendwo eingeladen ist bei Freunden und alle Partygäste teilen sich dieses eine abgeranzte Handtuch, was da hängt, noch mit dieser Blumenbordüre von der Oma. Nee, weiß nicht so. Da trocknet man sich wahrscheinlich danach wieder die Hände lieber am Hemd ab, wie man das so macht. So, vielleicht ist das aber ja nicht nur für mich ein Albtraum, ne, dieses ganze Thema, sondern möglicherweise Überleitung, Achtung, für Benjamin Eilt. Er ist ja wohl Professor für Reinigungs- und Hygienetechnik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Und ich habe mal so ein paar Interviews angeschaut mit ihm. Er hat beruhigende, aber auch ziemlich gruselige Geschichten auf Lager, kann man sagen. Und wir schauen jetzt mal, was wir so bekommen.
Benjamin Eilt.
Hallo Herr Eilt, hier ist Konstantin Zöller, ich grüße Sie.
Herr Zöller, hi.
Wie ist es Ihnen denn recht? Also bleiben wir beim Sie, wollen Sie du, ich will mich fügen.
Wir können gerne aufs Du gehen, also ich habe da überhaupt kein Problem.
Spitze. Hallo Benjamin, ich bin Konstantin.
Hi Konstantin, freut mich.
Ja, hi, freue mich auch. Ja. Es ist ja so, Benjamin, ich habe eine Frage bekommen von Fabian, der ja wohl wissen will, wie das ist, wenn wir doch sauber sind, bevor wir Handtücher benutzen, warum wir die denn überhaupt waschen müssen, weil theoretisch nehmen die ja nur was Sauberes von uns weg, nämlich das Wasser, was übrig ist und dann dürften die ja gar nicht dreckig werden. Das ist die Theorie. So, und da habe ich gedacht, rufe ich mal bei dir an, weil du kennst dich doch aus, oder?
Ja, Konzi, da kenne ich mich damit aus.
Sehr gut. Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, muss ich erst eine ganz dringende Sache klären. Wenn du in eine Airbnb kommst, machst du dann was sauber?
Ja, natürlich. Das bringt der Beruf mit sich.
Nein, ich dachte, du nimmst uns die Angst. Aber tatsächlich, was machst du alles sauber? Hast du schon was dabei im Handgepäck? So irgendwelche Desinfektionsmittelchen, Tücher oder sowas?
Na, um Gottes Willen, also ganz so schlimm ist es dann auch noch nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich in so eine Airbnb-Wohnung komme, dann sind natürlich die Trinkgläser oder Tassen oder auch Besteck, wo ich höchste Augenmerkmale drauflege, um das natürlich dann eben auch dementsprechend sauber zu haben, wenn ich daraus oder damit konsumiere.
Aber theoretisch auf Glas wird wahrscheinlich gar nicht so viel so lange haften bleiben. Also habe ich mir so ausgedacht gerade. Stimmt das?
Naja, es bleibt natürlich da schon immer mal ein bisschen was zurück, gerade die Lippen, Speichelreste oder sonstige Dinge. Und ich sage jetzt mal, bei einem Glas siehst du es vielleicht noch, wenn es jetzt nicht sauber ist. Aber gerade bei Tassen oder so, ja, und alles, was halt so an den Mund kommt, da können natürlich schon auch Reste von Durchfallerregern oder sonst was mitkommen, die dann eben im Urlaub, wenn ich jetzt im Airbnb bin, nicht das ist, was ich haben will.
Okay, gut. Ich habe schon Herpes direkt vom Zuhören. Klasse, ich freue mich. Du, aber was ist denn, wenn du in den Haushalt kommst bei Freunden oder so? Musst du dich zurückhalten, dass du da nicht sagst, ach Moment, schaut mal da, der Spülschwamm, der liegt doch feucht. Das machen wir so nicht. Nee. Oder achtest du auf manche Sachen, wie meine Mutter, die immer auf Schuhe geschaut hat, weil sie Schuhe verkauft hat?
Also wenn ich jetzt zu Freunden komme, ist das Gott sei Dank schon ziemlich abgeflaut und die Freunde sind auch wesentlich entspannter als früher, wenn sie mich einladen. Nee, also ich bin jemand, ich übertreibe da jetzt mit der Hygiene nicht. Es gibt halt so Standards, die einfach eingehalten werden sollen. Hände waschen gehört da dazu, aber natürlich auch, wie du schon sagtest, dass der Spülschwamm eben eine Keimschleuder sein kann und dass ich vielleicht lieber Tücher nehme und die dann trocknen lasse und bei Bedarf eben auch richtig heiß wasche, damit natürlich diese Mikroorganismen, die da drin sind und die uns eben auch krank machen können, einfach da raus sind. Aber jetzt gehe ich davon aus, dass jeder Normalo die Spülmaschine benutzt und die Teller da reinstellt. Und das ist natürlich auch so das, was dann natürlich zur Infektionsprävention und zur Verhinderung, zur Übertragung dieser Mikroorganismen beiträgt.
Okay. Ich stelle mir vor, dass deine Freunde extra so einen weißen Museumsraum anmieten, bevor du kommst und dann einfach so tun, als würden sie da wohnen.
Nein, aber es ist schon immer lustig. Es heißt dann immer, wow, ich habe heute extra geputzt, du kommst. Also du morgst schon so ein bisschen, na, wo schweifen meine Blicke hin? Dann wird natürlich gleich irgendeine Ausrede gesucht für noch ein paar Staubkörnchen, die da rumliegen. Nein, also es ist ja auch so, wir übertreiben manchmal ja total oft, zum Beispiel der Boden, der wird bei uns ja im schwäbischen Raum einmal die Woche nass gewischt. Von diesem Boden geht ja überhaupt keine Gefahr aus. Also wir legen halt manchmal einfach die Dinge an die falschen Punkte und nun ja, dann kommt es halt manchmal ein bisschen anders.
Hat man so gelernt, aber was wischt man denn stattdessen lieber einmal die Woche raus, feucht, statt des Bodens?
Kühlschrank. Also ich bin dafür, dass wirklich, ja, der Kühlschrank, nee, das ist jetzt auch so ein Thema, aber ich bin dafür, dass halt wirklich so Lichtschalter, Türgriffe, also alles, was ich halt einfach anfasse, regelmäßig abgewischt wird, weil damit übertrage ich natürlich Mikroorganismen und die können auf Oberflächen teilweise schon sehr lange leben oder überleben und dann kann ich sie natürlich wieder verbreiten und deswegen sind alles, was wir anfassen, eigentlich so Dinge, die wirklich regelmäßig gereinigt gehören. Der Kühlschrank, ja, auch regelmäßig. Das ist natürlich auch so ein Thema mit Lebensmittellagerung, aber da ist das ja Gott sei Dank kalt drin. Das heißt, die Mikroorganismen werden sich da jetzt nicht so schnell vermehren, wie beispielsweise auf verschmutzten Oberflächen, die wir oft mit den Händen berühren.
Du, telefonierst mit dir, super. Man fühlt sich gar nicht ertappt bei verschiedenen Sachen, die du erzählst. Klasse. Du, aber jetzt sind wir hier, um auch die Frage von Fabian zu klären. Also wenn wir sauber sind, bevor wir Handtücher benutzen, warum müssen wir sie dann waschen? Und was würde passieren, wenn wir uns mit Desinfektionsmittel waschen würden vorher oder abspülen, was natürlich absolut wahnsinnig ist wahrscheinlich und überhaupt nicht gesund. Aber müssten wir sie dann auch waschen? Wäre es so einfach?
So einfach ist es nicht. Also es ist so, dass auf unserer Haut an verschiedenen Körperarealen pro Quadratzentimeter 1 Million Mikroorganismen sind. Ach. Und das ist auch gut so. Ja, wir brauchen die. Die machen eigentlich den Säureschutzmantel unserer Haut und schützen uns davor, dass böse Mikroorganismen uns krank machen. Und wenn wir jetzt unter die Dusche gehen, dann heißt das nichts anderes, wie das Wasser und das Duschgel, was wir benutzen, reduziert diese Mikroorganismen, ich sag mal, von der Million auf noch 100.000. Das ist dann weniger und wir reduzieren die, aber es sind immer noch welche da. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt denken, boah, wir nehmen Duschmittel und Wasser, dann ist alles weg. Das ist halt nicht so. Wir können auch Desinfektionsmittel nehmen. Da wird aber auch nicht alles weg sein, weil die auch nur eine gewisse Menge an Mikroorganismen reduzieren, weil wir eigentlich immer in der Hygiene einen Gegenstand oder etwas in den Zustand versetzen wollen, dass eigentlich keine Infektionsgefahr davon mehr ausgeht. Und so ist es auch hier. Wir reduzieren halt die Mikroorganismen durch das Duschen auf ein gewisses Level. Das heißt aber nicht, dass wir steril sind, dass da nichts mehr ist, sondern es geht immer nur um Reduktion eigentlich. Und somit wird natürlich dann immer auch noch ein bisschen was auf das Handtuch übertragen. Mhm. Und du weißt ja, so ein Handtuch, wenn man das mal in der Sporttasche eine längere Zeit nass hatte, das fängt dann an zu müffeln.
Ja.
Und das liegt natürlich daran, dass die Mikroorganismen, die eben noch nach dem Duschen auf unserer Haut sind, da natürlich auch drin sind. Und die sterben in der Feuchte und in der Wärme eben nicht ab. Die können sich da auch unter Umständen noch vermehren. Und sie produzieren dann natürlich Stoffwechselprodukte und dann stinkt es. Also selbst, ich sage jetzt mal, wenn wir Desinfektionsmittel zum Duschen nehmen würden, müssen wir das Handtuch irgendwann waschen, weil wir nie auf Null kommen. Das wäre dann steril. Das haben wir beispielsweise im Arzneimittelbereich, wenn es in Infusionslösungen oder so geht, wo wirklich nichts drin sein darf, da macht man dann andere Verfahren. Aber bei uns im Bereich der Desinfektion reden wir eigentlich immer nur von Reduktion. Und das ist dann eben auch schon das, was wir beim normalen Händewaschen oder Duschen an unserem Körper eben durchführen.
Wenn wir da von Millionen reden, also da wird man ja direkt hellhörig. So, jetzt ist da ja super viel dran. Kann man sich denn immer auf seine Sinne verlassen, hatte ich mich gerade gefragt. Ich meine, wenn du sagst, das riecht dann komisch, dann packt man es in die Wäsche. Ist schön und gut. Aber schützt einen das denn, gut, jetzt will ich natürlich die Frage, ne, wie schützt einen das immer? Aber ist es denn so einfach oder ist es manchmal, fühlt man sich manchmal vielleicht sicher und ist es gar nicht so sicher, wie wir glauben?
Also ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist es wirklich so, auf die Sinne verlassen, wenn was komisch riecht oder komisch aussieht, dann ist meistens irgendwas mikrobiologisch nicht ganz in Ordnung. Es gibt natürlich aber auch Mikroorganismen, da täuscht das ganz schön. Wenn wir mal das Norovirus beispielsweise nehmen, da reichen schon ganz, ganz wenig Viruspartikel aus. Die werden wir nicht sehen, wie die Bakterien eben auch. Die können wir nicht spüren und da reicht dann eben das Reduzieren nicht mehr ganz. Also es ist bei uns in der Mikrobiologie immer so, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und es gibt halt manche Erreger, da reichen weniger aus, um uns krank zu machen. Und von anderen, da können wir ganz gut was abhaben.
Gibt es noch so eine falsche Annahme, die du vielleicht mal widerlegen magst? Also du trittst ja öfter mal auf und wirst ja ganz viele Sachen gefragt und kriegst ja dann auch mit, ach Moment, das glauben die Leute, das ist doch völliger Quatsch. Also da muss ich nochmal aufklären. Hast du sowas im Kopf, wenn ich dich frage?
Jetzt warte mal, ich hatte das neulich, wo ich gesagt habe, das wäre wirklich mal so eine Sache, wo man wirklich mal sagen muss, da denkt ihr falsch, aber da erwischst du mir jetzt natürlich gerade. Also es ist grundsätzlich so, natürlich kannst du sagen, jemand, der Backpulver nimmt, da muss man sich ja schon fragen, warum nimmt er das denn überhaupt? Weil wenn man das mal chemisch betrachtet, dann entsteht da nichts anderes wie eigentlich ein Gas, CO2. Das ist gut, wenn das im Kuchen und im Teig drin ist, weil dann geht das schön auf, aber was bringt es uns bei der Reinigung per se? Es ist weder
das Gefühl.
Naja, wenn ich das brauche. Also ich denke einfach, dass wirklich so beim Reinigen viele Mythen in diesem Bereich populär sind und populär sein werden, dass man da immer so sowas findet.
Okay, also nicht alles glauben, was man bei TikTok sieht. Ich glaube, das kann man sich tätowieren lassen, den Satz.
Nein, also das Ganze vergessen. Also ich das ist dann immer schon so ein bisschen Chemie, was man noch aus dem Schulunterricht vielleicht kennt, wo man dann überlegen muss, was passiert denn da wirklich und bringt es überhaupt was? Und da lassen wir uns halt oft, sag ich mal, in die Irre führen oder nehmen dann an, dass ich was Besonderes Gutes tue und umweltfreundlich bin und lala.
Wovor machst denn du dir Sorgen? Also wenn jetzt viele Leute, keine Ahnung, wenn wir jetzt vom Norovirus oder sonst irgendwas reden oder von Dingen waschen, die einen vielleicht krank machen könnten und das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht so begründet und dann gibt es Fälle, die sind begründet. Also hast du sowas, wo du denkst, das könnte doch ganz schön, das ist schon unangenehm, so Krankenhauskeime oder so habe ich gedacht vielleicht.
Ja, also so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen, aber ich möchte mal sagen, also das Unangenehmste für mich ist wirklich, wenn du jetzt in den Flieger steigst und du stehst mit hunderten Leuten in dieser Gangway runter, das ist so wirklich keine Luft, kein Luftaustausch und dass da eben Mikroorganismen sich leicht über Aerosole verteilen können, das ist ganz klar und da kriege ich so wirklich, ich möchte sagen Schnappatmung, aber das ist so das, wo ich wirklich sage, das brauche ich überhaupt nicht. Entweder als erstes oder als letztes und ich meine, wenn du dann mit dem Bus zum Flug Zeug gebracht hast, ist es nicht besser, es ist halt auch quasi eng und da, also das ist eher so meins. Ich denke jetzt so die Krankenhauskeime, das haben wir in Deutschland im Mittelfeld im Griff, da sind wir nicht die Besten, aber auch nicht die Schlechtesten. Es ist immer noch Luft nach oben, Hygiene kostet Geld. Aber solche Dinge, die man alltäglich ja hat, und ich glaube, du bist vielleicht öfters, man ist öfters in einem Bus oder auf dem Ferienflieger als im Krankenhaus, hoffe ich zumindest, dann ist das eigentlich eher so mein wirklicher Ekelfaktor.
Ich liebe es, wie du sagst, Hygiene kostet Geld, weil dieser Satz kam so, als ob du ihn schon öfter gesagt hättest und ich glaube, so war es.
Ich sag das oft, weil wir leben jetzt halt in einer Welt, wo keiner mehr für Hygiene Geld ausgeben will. Das ist entweder lästig, das Wort Hygiene, weil jeder sagt, oh nee, scheiße, Corona. Oder das heißt dann halt gleich, boah, nee, Desinfektionsmittel und dabei geht es eigentlich nur um das Thema Gesunderhaltung. Und es kann schon eben sein, dass ich bei der Essenszubereitung oder bei der Auswahl von Speisen was richtig mache oder eben gewisse Ratschläge befolge, Hände waschen, Menschenansammlungen meiden und solche Dinge einfach durfte, die ganz einfach und ganz kostengünstig, sage ich mal, zu tun sind. Aber ja, Krankenhaushygiene, wie du vorher schon sagtest, ist auch so ein Thema, kostet Geld. Keiner will für Reinigung bezahlen. Tja, da laufen wir in was rein demnächst dann mal wieder.
Okay, Lass uns nicht weiter drüber reden. Das, Immerhin weiß ich jetzt schon, dass ich sitzen bleibe. Nimmst du auch eigentlich ins Flugzeug noch so, das muss ich noch wissen, nimmst du auch so ein, befeuchtest du Schleim heute irgendwie so Nasenspray oder so? Das wird dir immer geraten, glaube ich.
Nein, also das Flugzeug, im Flugzeug hast du ja überhaupt keine Probleme mehr. Ich sag ja, also Flugzeug ist eigentlich sowas, was Luft und Übertragung von Mikroorganismen über Aerosole betrifft, recht unproblematisch. Das ist halt wirklich, wenn du so im Bus stehst, engen Raum, kein Luftaustausch, nix, dann wird es problematisch. Was ich im Flugzeug halt manchmal ein bisschen eklig sind schon natürlich diese Tischchen. Ich weiß nicht, wie oft die geputzt wurden. Oh.
Ah, die Dinger.
Aber ich fasse mir dann mit den Händen, die ich dann nicht gut waschen kann, sicherlich nicht ins Gesicht oder in die Augen. Das ist ja auch immer sowas, was wir lernen müssen, dass wir uns nicht immer alles, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs waren, dann wieder ins Gesicht fassen, in die Augen fassen, in die Nase oder in den Mund. Und somit können wir eigentlich auch schon Mikroorganismen gut von uns abhalten.
Eine Frage habe ich noch. Sag mal, jetzt habe ich dich ja hier ausgefragt zu diesem Thema. Womit beschäftigst du dich gerade eigentlich so? Also was ist gerade was, womit du dich auseinandersetzt?
Ich beschäftige mich eigentlich gerade wieder mit dem Thema Wäsche waschen und Wäschepflege, dass wir mit diesem Thema Nachhaltigkeit und immer weniger Temperatur und Energie fürs Wäschewaschen ein bisschen in Probleme kommen, dass, wie vorher mit dem Handtuch beispielsweise schon beschrieben wurde, die Wäsche eigentlich gar nicht mehr richtig sauber wird, also ich da wenig Reduktion von Mikroorganismen erreiche und dass das jetzt in der heutigen Zeit auch bei manchen Infektionen, die gerade wieder so aufploppen, auch was die WHO betrifft, dann natürlich problematisch werden können. Und du hast vorher angesprochen, Airbnb. Jetzt habe ich das Geschirr genannt. Jetzt kommt gleich noch die Bettwäsche natürlich hinterher. Also wir rufen so ein bisschen wieder auf das Thema Wäsche, weil wir jetzt halt mittlerweile Erreger haben, von denen es erwiesenermaßen möglich ist, über Wäsche einfach Infektionen zu bekommen.
Lass uns aufhören, Benjamin. Es reicht. Wie lebst du damit eigentlich? Du weißt so viel über diese ganzen Sachen, aber du lebst trotzdem noch.
Ich lebe immer noch, ich lebe gut und ich habe es ja vorher schon gesagt, man darf da jetzt einfach auch nicht immer übertreiben. Wir Deutschen neigen leider immer dazu, von einem Extrem in das andere zu fallen, entweder zu wenig oder zu viel und das Mittelmaß fehlt uns halt einfach. Und ich habe es ja vorher gesagt, Hygiene heißt nicht, immer nur Desinfektionsmittel zu nehmen und zu putzen, sondern Gesunderhaltung und dazu gehört auch dazu, ein gesundes Maß zur Reinigung sauber machen und natürlich auch zum Desinfektionsmittel zu finden.
Wunderbar. Benjamin, wir halten fest, also der Gedanke, alles wegzukriegen und deswegen Handtücher nicht mehr waschen zu müssen, ist einfach nicht, also das ist einfach nicht drin. So funktioniert es einfach nicht. Es wird immer ein bisschen was übrig bleiben und deswegen wird das Handtuch irgendwann immer dreckig sein. Das ist die Antwort an Fabian. Und dir, Dankeschön für deine Zeit. Liebe Grüße zu dir nach Albstadt. Oder Sigmaringen. Bist du, glaube ich, ne?
Genau.
Sigmaringen. Wunderbar. Und ich glaube, du warst der lockerste Professor, mit dem ich je gesprochen habe. Mach weiter so. Ich liebe das.
Danke, Konzi. Super. Schönen Tag dir dann noch und toi, toi.
Dir auch.
Bis dann.
Mach's gut, du.
Auch. Ciao, ciao.
Pro Quadratzentimeter 1 Million Mikroorganismen. Ja, gut. Ne? Wie willst du die auch mit einem Tropfen Passionsfrucht-Duschgel wegkriegen, fragt man sich. Desinfizieren ist also auch keine Option. Lieber Fabian, ich fürchte, es bleibt dir nichts anderes übrig, als Handtücher ab und zu waschen. Ist das nicht schrecklich? Mit dieser unbequemen Wahrheit gehen wir weiter zu Anne. Auch sie hat eine Sprachnachricht durchgeschickt, instagram.com/konsi_quent.
Hallo Konsi, hier ist die Anne. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Land zu erfinden, wie würdest du es nennen? Danke dir und liebe Grüße.
Danke, Anne. Was eine Frage. So, wir fragen einfach mal nicht weiter nach, was du so vorhast, ne? Wie dieser eine britische Major in den 60ern oder so, der doch diesen Staat auf einer Ölbohrplattform ausgerufen hat. So richtig kreativ, muss man allerdings sagen, war der bei seiner Namensfindung damals auch nicht. Sealand hieß das. Ja, ne? Da bist du schon wahnhaft und stellst auf einer Bohrinsel Pässe aus und dann reicht's nur für Sealand. Da geht doch mehr, oder? Also, wie geht man daran, ist die Frage. Wie nennt man ein neues Land? Oder besser ist ja eigentlich die Frage, wonach? Ne? Weil irgendeinen Anhaltspunkt brauchst du ja. Kannst ja nicht einfach irgendwas machen. Oder kannst du natürlich auch, aber es wäre wahrscheinlich ulkig. Vielleicht irgendwas, was jeder mag, wäre natürlich vielleicht ein Anhaltspunkt. Ne? Republik Pommes frites vielleicht, sowas. Aber dann hast du auch schon wieder so eine Grunderwartungshaltung. Ne? Gute Imbissbuden in diesem Land. Das macht gleich wieder Druck, das will man doch auch nicht. Ich schlage vor, dass wir uns einfach von anderen Ländernamen inspirieren lassen. Die mussten ja auch irgendwann mal benannt werden. Und wenn ich von Historikern hier im Podcast was gelernt habe, dann, dass man aus der Vergangenheit auch für die Zukunft Dinge ableiten kann. So, brauchen wir nur noch eine Fachkraft? Haben wir. Nick Brückner arbeitet am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim und befasst sich oft mit Fremdwortforschung öfter mal. Hallo Nick!
Hallo Konzi!
Ich grüße dich.
Schön da zu sein.
Dankeschön für deine Zeit jetzt schon mal. Sag mal, wenn Sprache dein Ding ist, hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Also ich finde es ja irgendwie ganz, ganz toll im Deutschen, dass wir irgendwie Wörter endlos zusammenbauen können, so wie mit so Bauklötzen oder so. Und dann entstehen da immer neue Bezeichnungen, Bedeutungen und Nuancen. Es kann aber in vielen Fällen dann ziemlich komplex werden. Was mich eher fasziniert, sind so scheinbar einfache, kurze Wörtchen, die dann recht komplizierte Zusammenhänge bezeichnen. Denk mal an so ein Wort wie nichtsdestoweniger. Das ist ein ziemlich großartiges Wort. Es stammt aus dem Barock, der ja verrufen ist, kompliziert und verschnörkelt zu sein.
Ja.
Aber versuch mal mit eigenen Wörtern zu umschreiben, was mit nichtsdestoweniger gemeint ist. Da wird ein halber Roman dabei rauskommen. Und deswegen ist so ein Wort irgendwie sehr elegant. Ich mag solche Wörter.
Das ist schon eine richtig gute Antwort. Ich dachte, du sagst sowas wie Fei. Wir sind ja aus Franken beide. Deswegen dachte ich, Fei ist natürlich auch ein sehr interessantes Wort. Drei Buchstaben und es kann so viel.
Ja, freilich.
Freilich.
Freilich ist ja auch ein tolles Wort.
Freilich. Ey, schön, dass ich dich habe. Du weißt ja schon ein bisschen was. Also es ist ja so, Anne hat eine Frage durchgeschickt. Sie fragt, wenn man die Möglichkeit hätte, sich den Namen eines Landes auszudenken, wie würde man da rangehen? So.
Ja, also ich sag mal so, die meisten Ländernamen sind jetzt gar nicht so wahnsinnig fantasievoll oder so. Die Leute sind oft sehr pragmatisch, ne? Also wir haben so Namen wie Land der, ne? Deutschland, Land der Deutschen. Griechenland, Land der Griechen, Türkei, ne, Land der Türken, Uganda ist das Land der Ganda. Das ist also ziemlich fantasielos. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Gruppe von geografischen Namen. Da haben wir also so Namen wie, ja, was haben wir da? Südafrika oder so, ja. Das ist einfach das Land im Süden von Afrika.
Ja.
Da ist man jetzt nicht ganz so fantasievoll. Das sind aber die meisten Namen. Das heißt also, um die Frage, sag mal, enttäuschend zu beantworten, wahrscheinlich würde man das so machen, dass man das Land einfach nach den Leuten benennt, die da leben, oder nach der Landschaft, die da ist. Ne, also wenn es da schwarze Berge hat, heißt es Montenegro.
Mhm.
Und wenn es im Süden ist, heißt es Südafrika. Und wenn es im Osten ist, heißt es halt Österreich. Ne?
Ja, hat sich denn mal jemand so richtig aus dem Fenster gelehnt? Also gibt es noch andere Möglichkeiten? Also das ist jetzt schwarz zu einfach. Ne? Also Land am Ende ist, Stan ist das gleiche wie Land am Ende, oder? Afghanistan, Pakistan.
Genau, Stan heißt einfach Land.
Ja.
Wobei Pakistan ein ziemlich großartiger Name ist. Denn Pakistan ist, offenbar sind die Leute da sehr pragmatisch. Diese ersten vier Buchstaben, P, A, K und I, die stehen quasi als Abkürzung, Akronym nennen wir das, für vier verschiedene Landesteile. Nämlich das P steht für Punjab, das A steht für Afghania, das K für Kaschmir und das I für Indus. Und dann kommt eben dieses Stan für Land noch hinten dran. Und das finde ich ziemlich großartig.
Das klingt richtig nach Behörde irgendwie, als ob sich das jemand ausgedacht hat. Und wir dachten, wir wären so gut darin.
Ja, sowas gibt es tatsächlich öfter. Tansania ist ganz ähnlich. Da haben wir das Tan von Tanganyika, das ist ein See. Das San von Sansibar, das ist ein alter Name für eine Gegend. Und Asania oder Asania, das ist ein lateinisches Wort, das schon bei Plinius dem Älteren, glaube ich, auftaucht. Das irgendeine Gegend in Afrika bezeichnet, von der man nicht so richtig weiß, welche Gegend er damit gemeint hat. Und die haben dann diese drei Wörter zusammengebaut und Tansania draus gemacht. Finde ich auch ziemlich großartig.
Das ist auch gut. Ich bin beeindruckt, was du alles aus dem Ärmel schütteln kannst. Du wolltest gerade dazu kommen, dass es auch sehr, sehr fantasievolle Namen gibt. Hast du Lieblinge? Ich frage mal so.
Was ich natürlich auch klasse finde, ist, wenn eine Geschichte dahinter steckt. Da gibt es Geschichten, die wir nicht kennen, weil wir mit Mythen aus Mikronesien jetzt nicht so vertraut sind, aber der eine
was?
Oder die andere kennt
sprich
vielleicht.
Für dich selbst, Nick.
Ja. Ich weiß, du kennst dich bestimmt gut aus mit den Mythen im Pazifik, aber vielleicht ist die eine aus Griechenland doch ein bisschen bekannter, in der Phaeton den Sonnenwagen von Sol klaut und damit nicht zurechtkommt und damit ordentlich eine Bruchlandung hinlegt. glaube ich, vielen so, die das Auto von ihrem Papa klauen ja. und versuchen, damit auf die Autobahn zu fahren.
Ja.
Und nach einer alten Geschichte ist Phaeton damit in Äthiopien auf die Erde gedonnert. Und Äthiopien ist ein griechisches Wort, also da geht zurück auf ein griechisches Wort, das Brandgesicht bedeutet. Und die Story dahinter ist, dass Phaeton also quasi mit diesem Wagen so knapp über dem Erdboden dahin rast, bevor er dann aufschlägt, dass er die Gesichter der Menschen, die dort wohnen, verbrennt. Und deswegen sind die dunkel.
Oh, wow.
Ja, also ein bisschen Rassismus ist da schon auch dabei.
Und das ist jetzt trotzdem der Ländername geworden für Äthiopien.
Trotzdem der Ländername für Äthiopien.
Auch geblieben.
Genau.
Hm. Ja. Okay, ist man wahrscheinlich mittelglücklich mit, aber insofern ist es ja einfach reich an Geschichte und deswegen auch so, also das hat ja auch was, ne? Ich will jetzt nicht sagen schön, aber das ist ja trotzdem cool, wenn es so eine Geschichte gibt zu einem Ländernamen. Es gefällt mir, glaube ich, besser, als wenn es so pragmatisch ist.
Also mir gefällt das auch besser. Ich war nur irgendwie, also man ist, glaube ich, enttäuscht, wenn man sich so Ländernamen durchliest und viele von solchen Geschichten erwartet. Das gibt es leider gar nicht so oft.
Hast du aber noch was?
Es gibt im Pazifik gibt es noch einen Staat, der dessen Name sich auf irgendeine Geschichte bezieht, mit einem Riesen, der also irgendwie die Welt hervorbringt, indem er zerfällt. Aber ich habe ehrlich gesagt die Geschichte, ich habe das durchgelesen, ich habe die Geschichte nicht so richtig verstanden und den Zusammenhang zum Namen nicht wirklich herstellen können. Aber das war es dann auch schon. Also viele solche mythische Geschichten gibt es leider nicht. Was es viel öfter gibt, ist, dass Kolumbus oder irgendein anderer Entdecker irgendwo hinfährt und die Namen dann so aus so einer europäischen Perspektive heraus vergibt. Da gibt es zum Beispiel das Land St. Vincent and the Grenadines, das wahrscheinlich nur mal im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen so in die Öffentlichkeit gerät. Und das hat, da ist Kolumbus einfach am Tag des heiligen Vincent vorbeigeschippert und hat dann die eine Insel eben nach diesem Heiligen benannt. Und die Grenadinen sind eine Inselgruppe, die wiederum nach der spanischen Stadt Granada eben benannt sind. Und also da sieht man auch so einen Kolonialismus, der in vielen Namen noch sozusagen mit drin hängt. Also solche Zusammenhänge gibt es öfters.
Man besinnt sich quasi zurück auf das, was man von zu Hause kennt. Also vielleicht aus seinem Heimatdorf. Vielleicht kann das hier ein Anreiz sein, um einen Ort zu benennen. Wobei das natürlich nicht so charmant ist, weil man stülpt da seine eigene Perspektive über ein Land. Und da sollte man ja eigentlich selbst Teil von sein, wenn man das benennt.
Das stimmt. Also das gibt es natürlich auch, dass die Leute sagen, also wir benennen das nach uns, aber jetzt nicht einfach nur nach dem Namen unserer Bevölkerung oder unseres Volkes oder unserer Ethnie, sondern die sagen dann zum Beispiel, die Usbeken sagen zum Beispiel Land der eigenen Herren zu ihrem Land. Also Usbekistan heißt Land der eigenen Herren. Die sind also ihre eigenen Herren.
Finde ich nicht so schlecht. So die Freiheit, die eigene hochhalten, da geht es auch um einen Wert als Gesellschaft,
ganz
was
genau.
Mal wichtig war und vielleicht auch wichtig bleibt. Das finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja. Auch die Freiheit, die du gerade ansprichst, das taucht in mehreren Namen auf. Ne? In Frankreich zum Beispiel, die Franken sind ja, wie du weißt, die freien Menschen.
Oh ja.
Und deswegen, das ist also das gleiche Frank in Frankreich auch. Das hängt also mit diesem alten Volksstamm zusammen. Thailand heißt übrigens auch das Gleiche. Also das bedeutet auch Land der freien Menschen. Also dass man das sozusagen nicht direkt nach einem Völkernamen benennt, sondern nach einer Eigenschaft, die man sich selber als Volk zuschreibt. Das gibt es auch ab und zu.
Welche Eigenschaft würdest du hochhalten wollen? Also oder so, oder welchen Wert oder welches Wort, wenn man jetzt über Freiheit redet, was ist denn so groß, dass man es drüber schreibt?
Also ich finde, Freiheit ist schon ein toller Wert. Also das,
ja.
Das wäre mir, glaube ich, durchaus sympathisch, muss ich sagen. Also viel, viel lieber als solche Ländernamen, die nach irgendwelchen Herrschern oder Herrscherdynastien vergeben worden sind, so wie Liechtenstein, die heißen einfach nach der Herrscherfamilie, ne? Oder Saudi-Arabien oder so. Ne? Das ist ja auch nach der Herrscherfamilie benannt.
Ja, wenn man jetzt anfangen würde, was zu benennen, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen sehr ego-getrieben, wenn man es nach sich benennt. Finde ich jetzt auch nicht so. Also für ein ganzes Land, das muss ja ein bisschen größer sein. Da sollen ja alle inkludiert sein auch. Also was hat denn das mit einem selbst dann zu tun? Wenig.
Genau. Das gibt es auch nicht so oft. Also das so von sich selber eingenommen sind nicht sehr viele Herrscherdynastien. Das ist schon.
Das ist gut. Hast du noch eine Sache, mit der du dich gerade beschäftigst, die du noch loswerden willst? Also was ist das, womit du deinen Tag gerade so fühlst, wenn nicht gerade so ein Dödel von dem Podcast anruft?
Ich redigiere gerade den Artikel Insignien für das deutsche Fremdwörterbuch und das nervt gerade und den würde ich gerne loswerden.
Okay, gut, verstehe. Hey Nick, wir wollen festhalten, um die Frage von Anne noch schlussendlich einmal einzurahmen. Also wir können Länder nennen, entweder nach uns selbst, das ist mittelcharmant, oder nach optischen Gegebenheiten. Ja, wäre logisch. Oder nach Dingen, an die uns das Ganze vielleicht erinnert oder die uns einfallen. Oder man bauscht das Ganze noch mit einer Geschichte auf. So war es, oder?
Ja, es gibt noch ein paar andere Gruppen, aber das sind so die, über die wir gesprochen haben, ja.
Abkürzungen natürlich auch noch. Hey Nick, darf ich dich wieder anrufen, wenn ich wieder eine Sprachfrage habe?
Ja, gerne.
Das machen wir so, okay. Ich danke dir auf alle Fälle sehr. Du warst ja wohl sowas von weise und gebildet in diesem Podcast drin, dass das ja erstmal jemand nachmachen muss, ne?
Ja, also ich bin weder weise noch, ein bisschen gebildet bin ich, aber weise, dafür bin ich noch zu jung.
Okay, das lassen wir so stehen. Hey Nick, Dankeschön, liebe Grüße nach Mannheim.
Vielen Dank und herzliche Grüße zurück. Mach's gut, ciao.
Ey, liebe Anne, war da was dabei? Land der eigenen Herren, sowas vielleicht. Oder dann ansonsten als schnelle Lösung irgendwie so ein Namensgenerator aus dem Internet oder so, wo man seine Lieblingshunderasse nimmt und dann packt man einfach einen Stein dahinter. Das Fürstentum zu Pudelstein. Ich würde es mögen. Das war Consi Calling für diese Woche. Welcher Fahrstuhlgedanke aus eurem Kopf verdient wohl eine Antwort? Instagram.com/Consi_Quent. Das ist die Adresse für eure Sprachnachrichten. Ich freue mich drüber. Schickt den Podcast gerne an jemanden weiter, der auch in einem Land lebt. Und lasst eine Bewertung da. Ich bin Consi. Wir hören uns in der SWR3 Morning Show und nächste Woche dann wieder hier. Tschüss!
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.